Wie schön, euch zu sehen. Ihr seht gut aus. Danke. Und auch herzlich willkommen am Livestream. Wie großartig, dass ihr dabei seid. Von wo auch immer ihr zuguckt, freue mich, dass ihr auch am Start seid und zugeschaltet seid. Wie ihr wahrscheinlich wisst, wir befinden uns mitten in unserer Predigtserie Look Up. Und ich finde, wir hatten die letzten zwei Wochen schon einen richtig super Start. Und wenn du noch nicht dabei sein konntest, es lohnt sich, es auf jeden Fall nachzuhören. Und ich würde heute Morgen gerne daran anknüpfen und mich mit der Frage beschäftigen, was guckst du? Oder worauf schaust du? Denn unser Blick, unsere innere Ausrichtung hat eine Auswirkung auf unser ganzes Leben. Sehe ich zum Beispiel das Glas halb voll oder halb leer? Sehe ich das Problem oder sehe ich einen Gott, dem nichts unmöglich ist? Sehe ich meine Fähigkeiten, meine menschlichen, oder glaube ich an Gott, der Seins dazugeben möchte? Und unser Blick wird Dinge in uns und um uns verändern. Und ich möchte mich heute gerne mit euch in das Leben von Jona eintauchen. Und Jona ist eine Geschichte aus dem Alten Testament, die in jeder Kinderbibel zu finden ist und auch im Kindergottesdienst oft erzählt wird. Und ich weiß nicht mehr, bei den Erwachsenen eher nicht so. Zumindest ich kann mich nicht mehr daran erinnern, aber mein Blick ist auch getrübt. Ich lese manchmal Kinderbibel. Komme ich durcheinander. Also, wie dem auch sei, Auffrischung für alle. Die Geschichte von Jona im Alten Testament im gleichnamigen Buch Jona. Es hat 4 Kapitel. Wir werden alle ein bisschen angucken. Und die Geschichte ist eigentlich ziemlich schnell erklärt. Jona ist ein Prophet und er bekommt den Auftrag, nach Ninive zu gehen, um Gottes Gericht zu predigen. Er entscheidet sich jedoch, in die andere Richtung zu flüchten. Gott schickt einen Sturm, Jona wird über Bord geworfen, ein Wal verschluckt ihn, nach 3 Tagen kommt er zur Vernunft, wird ausgespuckt, geht nach Ninive und führt den Aufbruch aus. Ende der Geschichte. So ungefähr unsere Kinderkirchenerinnerung, oder? Und keine Sorge für alle, die das zum ersten Mal hören, ich steige gleich noch ein bisschen tiefer ein. Aber vorher ein Gedanke. Manchmal höre ich, das kann man doch nicht wörtlich nehmen. Das ist ja nur eine Geschichte, eine Fabel, eine Erzählung oder ein Beispiel oder was auch immer. Gerade auch bei Jona. Ich meine, der Sturm wird auf einmal gestillt und ein Fisch, der als Taxi fungiert. Also bitte, das kannst du doch nicht glauben. Und wisst ihr doch, ich tue es. Ich glaube es. Ich glaube, dass Gott in der Lage ist, den Sturm zu beruhigen. Ich glaube, dass Gott einem Fisch sagen kann, was er zu tun hat. Und ich glaube an das, was in der Bibel steht. Weil wenn ich das mal umdrehe und das Gott nicht konnte, und entschuldigt, wenn ich das so sage, aber was für einen Luschen Gott glauben wir denn dann? Wie soll er dann meinen Sturm zur Ruhe bringen, wenn er es bei Jona nicht kann? Wie soll er heute Wunder vollbringen, wenn wir an die Wunder von damals nicht mehr glauben? Und wenn wir glauben, dass er es kann, wie viel mehr ist dann möglich? Und ich möchte mehr davon sehen und mehr davon erleben. Und mich nach mehr ausstrecken. Und wir steigen ein in die Geschichte von Jona. Jona 1, Vers 1. Der Herr schickt Jona, dem Sohn von Amittai, folgende Botschaft. Mach dich auf den Weg und geh in die große Stadt Ninive. Ruf aus, was ich gegen sie vorbringen muss, denn ihre Bosheit stieg bis hinauf zu mir. Doch Jona machte sich auf den Weg, um vor dem Herrn nach Tarsis zu fliehen. Er ging hinunter nach Jaffo, wo er ein Schiff fand, das nach Tarsis auslief. Er bezahlte die Überfahrt und ging an Bord, um nach Tarsis zu kommen. Er wollte weg vom Angesicht des Herrn. Und ich finde, das ist auch eine Art zu reagieren auf Gottes Ruf. Nicht nur zu sagen, ich kann das nicht, sondern gleich die Flucht anzutreten. Weg vom Angesicht des Herrn. Ich meine, es hätte ihm einmal noch mal sagen können, dass es nicht funktioniert. Aber ganz kurz zum Kontext. Ninive war keine nette Stadt, sondern es war eine Stadt außerhalb Israels, sozusagen Feindesland. Sie war die Hauptstadt von Assyrien und dem assyrischen Weltreich. Und die Assyrer und die Israeliten, sie waren keine Freunde. Und es ist übrigens auch das einzige Mal, dass ein Prophet im Alten Testament in eine Stadt außerhalb Israels geschickt wurde. Und wenn Jona dort sagt, er kommt im Namen Gottes, dann schauen ihn die Menschen mit großen Augen an und fragen vielleicht, im Namen welchen Gottes? Na, den Gott Israels kennen wir nicht, nie gehört. Und eigentlich konnte Jona damit rechnen, dass es sein Todesurteil war. dass er sein Todesurteil unterschreibt, wenn er dieser Stadt Gottes Botschaft bringt. Aber nicht nur, dass Jona nicht gegangen ist oder gesagt hat, ich traue mich nicht, ich bin nicht der Richtige, ich kann nicht so gut reden oder was auch immer. Sein Blick ging in die entgegengesetzte Richtung. Und er machte, dass er fortkommt. Und ich meine, er hat es schon ernst gemeint mit seinem Fluchtplan. Er wollte ans Ende letztendlich der damaligen Welt. Und ich habe euch mal eine Karte mitgebracht. Genauer gesagt, eine Karte rund um das Mittelmeer. Also links seht ihr Portugal und Spanien, unten Afrika, Marokko, Algerien, Tunesien, Libyen, Ägypten. Muss ich euch nicht erklären, wisst ihr alles. Es wäre auch witzig, jemanden nach vorne zu holen. So mal wie in der Schule, könnt ihr mal bitte das Land zeigen, das? Mara vielleicht? Ja. Nein. Und rechts Israel, Syrien, Irak und so weiter. Und ich habe euch mal Jaffo eingezeichnet. Das befindet sich in Israel und Ninive, das im heutigen Irak liegt. Und Luftlinie zwischen den beiden ungefähr 900 Kilometer. Also irgendwie auch kein Spaziergang, auch ohne Auto und so. Auf der nächsten Folie habe ich noch Tarsus hinzugefügt. Das liegt nämlich in Spanien. Luftlinie ungefähr 3800 Kilometer. Also Jona hat nicht gekleckert mit seinem Fluchtplan. Und das führt mich zum ersten Punkt heute Morgen, auf was wir schauen können. Wir schauen in die andere Richtung, weg von Gottes Plan. Die meisten von euch wissen, ich habe zwei Jungs zu Hause, 6 und 8 Jahre alt. Und da ist immer Leben in der Bude. Und das ein oder andere Mal wird auch Quatsch gemacht und Dinge gehen schief. Und manchmal sind das auch so wiederkehrende Dinge, bei denen sie sich über sich selber ärgern und es genau wissen. Und manchmal fällt mir auch nichts mehr dazu ein, da sitze ich dann nur noch da und schüttel den Kopf. Und inzwischen ist das zu so einem Running Gag bei uns geworden, dass wir manchmal alle drei den Kopf schütteln. Oder sie den Kopf schütteln, wenn in mir was passiert, wie gestern, als mir eine Tomate runtergefallen ist. Guckt Oskar mich an. Und wir wissen eigentlich genau, dass wir es besser können. Und wenn ich so die ersten Verse von Jona lese, da fällt mir auch nur ein. Einen Kopf zu schütteln. Jona, wie kannst du nur? Ey, bist du dir sicher? Wir reden über den Gott Israels, der dich versorgt, der immer einen guten Plan hat, der sich um dich kümmern wird, der dich beschützen wird. Jona, du Waschlappen, was ist los mit dir? Und nach einer Weile stelle ich mir die Frage, bin ich so viel besser? Ich höre eine Predigt, ich lese in der Bibel, ich habe eine Begegnung mit Gott, eine Berufung und dann drehe ich mich bewusst um und laufe in die andere Richtung und tue nicht das, was Jesus eigentlich möchte. Und ich weiß, keiner von uns ist perfekt und das erwartet auch niemand, dass wir keine Fehler machen oder unterwegs straucheln und fallen. Und das meine ich hier auch gar nicht, sondern diese bewusste Entscheidung, dass das, was ich als nächstes tue, weiß, dass es nicht Gottes Maßstäben für mein Leben entspricht und in seinen Augen nicht richtig ist. Und ich darin verharre. Und das geht von, wie behandle ich meine Kinder, meinen Ehepartner. Über Jesus sagt, vergebt einander, beziehungsweise liebt eure Feinde. Hin zu den Themen, was sagt die Bibel über Beziehungen, über Sünde, über das gibt dem Staat, was dem Staat gehört und so weiter. Und nochmal, es geht nicht darum, perfekt zu sein und dass wir alles von heute auf morgen lernen müssen, sondern die Richtung ist entscheidend. Weil auch ich kenne die Herausforderungen, habe Herausforderungen und kenne den Moment, es nicht zu schaffen und zu fallen. Aber dann kann ich mich entscheiden zu sagen, Jesus, es tut mir leid, vergib mir. Ich will dran arbeiten, ich will mich entwickeln, ich will meinen Blick wieder ausrichten. Ich bringe es ans Licht, ich rede mit jemandem darüber. Oder ich sage, ach, was soll's. Ich weiß, Jesus gefällt dir nicht und das ist nicht dein Plan, was für mein Leben, aber ich weiß es besser, ich bin die Ausnahme. Ich wende meinen Blick und gehe in die andere Richtung. Und ich verharre. Und so wie Jona es getan hat, und wir fangen an, uns daran zu gewöhnen. Und letztendlich, Madita würde jetzt sagen, ich sag's wie es ist, das ist eine Einladung an Gott, darauf zu reagieren. Und so hat er es auch bei Jona getan. Und Jona 1, Vers 4 geht die Geschichte weiter. Doch der Herr ließ einen heftigen Wind auf dem Meer aufkommen, der zu einem Sturm wurde, sodass das Schiff zu zerbrechen drohte. Aus Angst schrien die Seeleute zu ihren Göttern und warfen Ladung über Bord, um das Schiff leichter zu machen. Jona war aber unter Deck, hatte sich hingelegt und schlief tief und fest. Und Gott schickte hier einen Wind, er schickte einen Sturm. Und das war kein laues Lüftchen oder ein Stürmchen, sondern da gehört einiges dazu, die Seeleute von damals, dass sie anfangen, Angst zu bekommen. Und Ladung über Bord geworfen. Das waren keine Hobbysegler. Das war auch nicht ihr erster Sturm, sondern das war ihr Leben, ihr Beruf, ihr täglich Brot. Und Jona, mich fasziniert das hier ehrlich gesagt, der schläft tief und fest inmitten des Sturms. Und es ist scheinbar möglich, nicht in Gottes Willen unterwegs zu sein und dennoch einen ruhigen Schlaf zu haben und sich in Sicherheit zu wiegen. Irgendwann kommt dann der Kapitän, weckt Jona auf seinem seligen Schlaf und sagt ihm, er solle zu seinem Gott beten und ihn bitten, dass wir nicht untergehen. Als die Seeleute dann auch noch herausfanden, dass Jona der Grund für dieses Unglück war, dass er dabei ist, von Gott wegzulaufen, stößt das auf wenig Verständnis. Ab Vers 10 lesen wir weiter. Die Seeleute waren entsetzt, als sie das hörten. Was hast du getan? Jammerten sie. Und weil der Sturm immer stärker wurde, fragten sie ihn, was können wir nur mit dir tun, damit das Meer um uns herum zur Ruhe kommt? Nehmt mich und werft mich ins Meer, sagte Jona. Dann wird es sich um euch herum beruhigen. Denn ich weiß, dass dieser schreckliche Sturm meinetwegen über euch gekommen ist. Doch die Männer ruderten mit aller Kraft, um zum Ufer zurückzukehren. Aber das Meer war zu stürmisch und sie schafften es nicht. Da riefen sie zum Herrn, ach Herr, baten sie, lass uns nicht wegen diesen Mannes umkommen und mach uns nicht für den Tod eines Unschuldigen verantwortlich. Denn du hast es doch so gewollt und danach gehandelt, Herr. Dann packten sie Jona und warfen ihn ins Meer. Und das Meer beruhigte sich. Die Seeleute wurden von tiefer Ehrfurcht vor dem Herrn ergriffen. Sie brachten dem Herrn Opfer dar und schworen, ihm zu dienen. Und was für eine Szene. Besser als jeder Hollywood-Film. Und Jona war hier von Seeleuten umgeben, die einem anderen Gott dienten. Die den Gott Israels nicht kannten, vielleicht mal von ihm gehört haben. Wenn man diese Zeilen allerdings liest, dann haben diese gottfremden Menschen gefühlt mehr Glauben als Jona. Und begegnen ihm am Ende, sind von tiefer Ehrfurcht ergriffen und machen ihn zu ihrem Gott. Und ja, man könnte ja jetzt sagen, na wie gut, dass Jona geflüchtet ist. Sonst wären diese Männer ja vielleicht nie errettet worden. Und ich weiß nicht. Mich begeistert das auch, dass Gott trotz seiner Fehler und Entscheidungen ein Segen für die Seeleute sein konnte. Und zugleich ist es doch auch so eine Art Schönreden. Wenn Gott den Plan B segnet, heißt es noch lange nicht, dass auf Plan A ein viel größerer Segen gelegen hätte. Und wir werden das wohl nie erfahren. Und ich finde das ja auch beeindruckend, dass Jona genau wusste, dass Gott es war, der den Sturm schickte. Und dass er ihn auch wieder beruhigen wird, wenn sie ihn über Bord schmeißen. Letztendlich in dem Wissen, das ist mein sicherer Tod. Und Jona ist dabei kein Märtyrer, der sein Leben für andere gab. Vielmehr habe ich so das Gefühl, ja, zum einen Seite ist er bestimmt ein schlechtes Gewissen, aber zugleich war er eher bereit zu sterben, als Gottes Wille zu tun. Er hätte sich auch mal mit Beten versuchen können. Ich meine, das lernt man im ersten Jahr der Prophetenschule, beten. Aber er hat seine Rechnung ohne Gott gemacht. Weil in Jona 2, Vers 1 lesen wir dann, wie Gott eingreift. Der Herr schickte einen großen Fisch, der Jona verschlang. 3 Tage und 3 Nächte war Jona im Bauch des Fisches. Und Jona betete zum Herrn, seinem Gott, aus dem Bauch des Fisches. Dann Vers 11, da befahl der Herr, dem Fisch Jona an den Strand auszuspucken. Und Jona war auf der Flucht und in dieser ersten Zeit lesen wir nichts davon, dass Jona betete. Wir lesen nichts davon, dass Gott zu ihm sprach, außer durch seine Werke. Den Sturm, den großen Fisch, sogar durch die Seeleute. Alles gehorchte Gott. Der Sturm, der Fisch, die Seeleute, nur nicht sein Diener. Und trotzdem war Gott mit ihm, begegnete den Seeleuten. Er konnte ruhig schlafen, weil Gott größer und mächtiger ist. Und er Wege hat, die unsere übersteigen. Und vielleicht findest du dich im Teil dieser Geschichte wieder. weil du gerade auch auf der Flucht bist. Vielleicht kaufst du gerade ein Ticket, bist dabei, ins Boot einzusteigen oder steckst schon mittendrin im Sturm, der aufgrund deiner Entscheidung entstanden ist. Aber ich glaube, ich muss es nicht sagen und ich tue es trotzdem. Nicht jeder Sturm, den wir erleben, ist eine Reaktion Gottes auf unser Handeln. Stürme haben unterschiedliche Ursprünge. Ich möchte hier ausschließlich von den Stürmen sprechen, die entstehen können, weil wir gerade auf der Flucht sind und unseren Blick entgegengesetzt, Gottes Blick setzen. Und letztendlich, heute Morgen ist deine Chance, deinen Moment ruhig, eine mutige Entscheidung zu treffen, umzukehren, etwas zu ändern. Und Gott wird einen Fisch schicken, der dich wieder an Land bringt. Oder anders gesagt, er steht mit offenen Armen da und wartet auf dich. Und dann geht die Geschichte von Jona weiter. Nachdem der Fisch Jona ans Land gespuckt hatte, er 10-mal den festen Boden unter seinen Füßen geküsst hat und sich hoffentlich einmal ordentlich gewaschen hat, lesen wir in Jona 3, Vers 1. Dann sprach der Herr ein zweites Mal mit Jona: Mach dich auf den Weg und geh in die große Stadt Ninive und überbring ihr die Botschaft, die ich dir sage. Diesmal gehorchte Jona der Anweisung des Herrn und ging nach Ninive. Jona machte sich auf den Weg, durchwanderte die Stadt und predigte ihnen Gottes Gericht. Und die ganze Stadt kehrte um, fing an zu beten, Gott zu suchen, zu fasten. Sie ließen von ihren Gräueltaten ab. Und Gott sah es und verschonte sie. Was für ein Fest, was für ein Wunder. Und wenn das Buch Jona hier zu Ende wäre, dann wäre Jona wahrscheinlich der größte aller Propheten. Eine Predigt außerhalb von Israel und eine ganze Stadt mit über 120.000 Einwohnern tut Buße, kehrt um, bekehrt sich zu Gott. Zu einem Gott, von dem sie vorher nur vom Hörensagen gehört haben. Aber dann kommt Kapitel 4. Und es zeigt uns eine andere Ebene von Jona und bringt mich zum zweiten Punkt, auf Dinge, die wir schauen können oder wie wir schauen können, mit Gottes Perspektive. Ich möchte mit euch Jona 4 ab Vers 1 lesen. Doch Jona wurde darüber sehr zornig und böse. Er beklagte sich beim Herrn: Ach Herr, habe ich das nicht schon gesagt, bevor ich von zu Hause aufbrach? Deshalb bin ich ja fortgelaufen nach Tarsis. Ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, dass du geduldig und voller Liebe bist, weil du das Unheil bedauerst. So macht nun meinem Leben ein Ende, Herr. Ich will lieber sterben, als zu leben. Jona erlebte gerade das größte Wunder und Wirken Gottes in seinem Leben. Eine ganze Stadt bekehrt sich. Er erlebt Gottes Gnade und Liebe hautnah und irgendwie passt das ihm gar nicht in den Kram. So war es doch eigentlich nicht geplant, obwohl er wusste, dass es so kommt. Ihm wäre es wahrscheinlich lieber gewesen, dass die ganze Stadt untergegangen wäre. Er als Held gefeiert worden wäre. Er, der allein eine Stadt mit 120.000 Feinden besiegt hat. Das wäre in die Geschichtsbücher eingegangen. Dann hätte man den Teil mit der Flucht auch bestimmt ein bisschen vernachlässigen können und ignorieren können. Aber Kapitel 4 offenbart Jonas Herz und sein Unverständnis für Gottes Gnade. Jona hat eine gute Theologie. Er wusste, dass Gott den Sturm stillen konnte. Er wusste, dass er ein gnädiger und barmherziger Gott ist, voller Liebe. Dass er geduldig ist. Aber leider blieb diese Theologie als reines Wissen in seinem Kopf und erreichte nie sein Herz. Das führte ihn dazu, dass er die Stadt verließ, um das Geschehen von außen zu beobachten. Und ich frage mich, wie viel hätte Jona bewirken können, wenn er in der Situation bzw. auf seinem Posten geblieben wäre. Wenn er Gottes Perspektive eingenommen hätte und den Menschen in Ninive seinen Gott vorgestellt hätte. Als den barmherzigen, gnädigen, geduldigen, liebevollen Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat und voller Liebe für uns ist. Aber Jona, er schlug wieder seinen Weg ein und zog sich raus. Er verpasste die Gelegenheit, Gottes Perspektive einzunehmen und einen Unterschied zu machen. Und im weiteren Lauf der Geschichte sehen wir, Gott hörte ihm zu. Gott sprach weiterhin zu Jona und er begegnete ihm mit Gnade. Er versuchte, sein Herz zu gewinnen. So ließ er einen Rizinusstrauch wachsen, damit Jona ein bisschen Schatten hatte. Und Jona war zuerst besänftigt. Und in der darauffolgenden Nacht schickte Gott einen Wurm und Wind, der den Busch auffraß, sodass er am nächsten Morgen vertrocknet war. Und dann war Jona wieder zornig über den Busch, über Gott und beschwerte sich bei ihm. Jona ging es mehr um den Komfort der Dinge, den Schatten eines Rizinusstrauches, als darum, Gottes Perspektive einzunehmen und die Verlorenen zu gewinnen. Und auch hier wieder, der Rizinusstrauch, der Wurm, der Wind, die Menschen aus Ninive, alle gehorchten Gott, nur nicht sein Diener. Und dabei hätte er am meisten gewinnen können. Warren Wirsbe, ein Bibellehrer und Pastor, fasst es wie folgt zusammen. Wenn Ansehen wichtiger ist als der eigene Charakter und es wichtiger ist, uns selbst und unseren Freunden zu gefallen als Gott, dann laufen wir Gefahr, wie Jona zu werden und zu leben, um unsere Ziele zu verteidigen, anstatt unserer geistigen Verantwortung nachzukommen. Alles, was Jona tat, er tat es letztendlich ohne Liebe, ohne ein Herz für die Menschen. Er gehorchte zwar Gott, aber sein Herz war nicht dabei. Vieles war ihm wichtiger, sodass er seiner Verantwortung nicht nachkam. In der einen Minute predigte er Gottes Wort, in der nächsten missachtete er es selbst und floh von seinem Posten. Er ruft eine Stadt zur Buße auf, wollte aber selbst keine Buße tun. So dass Gott das Buch Jona mit folgender Frage an ihn beendet. Jona 4, Vers 10. Da sprach der Herr, dir tut es leid um den Busch, obwohl du nichts getan hast, um ihn entstehen zu lassen. Er wuchs in einer Nacht und verging über Nacht. Ninive aber hat über 120.000 Einwohner, die nicht zwischen links und rechts unterscheiden können. Ganz zu schweigen von den vielen Tieren sollte ich eine so große Stadt nicht schonen. Und Jona, wofür schlägt dein Herz? Verstehst du mich nicht? Und die Bibel lässt diese Frage offen. Wir wissen nicht, wie Jona reagiert. Keine Ahnung, ob diese Frage Jonas Herz erreicht hat und ihm zum Umdenken geführt hat. Und letztendlich ist es alles nur Spekulation und ohne großen Mehrwert. Denn die spannendere und wichtigere Frage ist, wie du und ich diese Frage beantworten. Sorgen wir uns um die Menschen in unserer Stadt? Beten und glauben wir, dass das Evangelium Menschen in allen Teilen der Stadt, in allen Teilen der Welt erreichen möchte? Und sind wir dabei, wenn es um die Umsetzung geht? Ist da eine Freude in uns, wenn Menschen umkehren und Teil dieser Gemeinde werden? Und dürfen sie uns aus unserer Komfortzone bringen und sich im schlimmsten Fall auf unseren Platz setzen? Haben wir Gottes Perspektive, seine Liebe, sein Mitgefühl, seine Gnade für die Verlorenen? Und all das sind Aspekte, die in Gottes abschließender Frage mitschwingen. Und die ich dir, die ich uns heute Morgen mitgeben möchte. Egal, wie alt oder jung du bist. Groß oder klein oder wo auch immer du herkommst. Mein Wunsch ist es, immer wieder Gottes Perspektive einzunehmen. Ihm zu vertrauen, versuchen ihn zu verstehen. Ich weiß, dass es schwierig ist. In seinen Wegen zu gehen und Teil der Lösung zu sein mit meinem ganzen Herzen. Und ich glaube, neben dieser Entscheidung sind Gebet und das Bitten nach Gottes Blick und letztendlich auch Mut für die Umsetzung entscheidend. Und manchmal so habe ich das Gefühl, sind es gar nicht so die großen Dinge, die den Unterschied machen. Oh, ich muss jetzt mein ganzes Leben neu erfinden. Als die Jünger denn einen Tag keine Fische fingen, sagte Jesus zu ihnen, werft das Netz auf der anderen Seite aus. Wir können das nachlesen, Johannes 21, Vers 6. Und die Jünger kamen mit einem großen Fang Fische zurück. Dasselbe Boot, dieselben Fischer, dasselbe Gewässer, die gleichen Netze, nur auf der anderen Seite ausgeworfen, machten den Unterschied. Alles gehorcht Gott. Der Sturm, die Fische, der Wurm, die Seeleute, Krankheit, Angst, Beziehung, Finanzen und so weiter und seine Diener. Was sollte dann unmöglich sein? Und ich glaube, so können du und ich einen Unterschied machen jeden Tag, wenn es uns gelingt, immer wieder neu Gottes Perspektive einzunehmen sie zu suchen und uns darauf einzulassen und es mit vollem Herzen zu tun. Ich komme zum Schluss. Ich glaube, im Buch Jona geht es nicht um den großen Fisch. Vielmehr geht es um Gottes Willen und wie wir darauf reagieren. Im Buch Jona geht es auch nicht um die Stadt Ninive, sondern um Gottes Liebe und darum, wie wir sie weitergeben an andere. Und wenn wir Gott aus der Geschichte Jona hier rausnehmen, dann gibt es nicht mehr viel zu erzählen. Wenn wir hingegen den Fisch und Ninive aus der Geschichte nehmen, dann wird es sehr persönlich und relevant. Gott war bereit, Ninive zu verschonen, weil er wusste, dass Jesus, sein Sohn, den er nicht verschonte, alles auf sich nahm und am Kreuz für unsere Sünden starb. Er war der bessere Jona, weil seine Botschaft eine Botschaft der Gnade und Erlösung war, anstatt des Gerichts. Weil Jona fast für seine eigenen Sünden gestorben wäre und Jesus bereitwillig für die Sünden aller Welt gestorben ist. Jonas Dienst galt nur einer Stadt, Jesus hingegen der ganzen Welt. Und Jesus liebt Menschen, er hat Mitleid mit den Sündern. Und er beweist diese Liebe am Kreuz, indem er sein Leben für dich und mich gab. Wegen ihm ist alles möglich. Und der Auftrag bleibt der gleiche, Menschen die Liebe Gottes zu zeigen, ihnen Jesus vorzustellen, der auf diese Welt kam und alles für dich und mich gegeben hat. Jesus hat bereits den Unterschied gemacht und jetzt sind wir in der Reihe. So möchte ich uns einladen, umzukehren und unseren Blick wieder ganz neu auf Jesus zu richten und auf seinen Weg zurückzukommen und zum Zweiten Gottes Perspektive einzunehmen, ihm unser Herz hinzureichen und zu sagen, Jesus, begegne mir. Schenk mir ein weiches Herz und Mut, Dinge zu tun. Ich würde gerne beten zum Ende. Jesus, ich danke dir für Jonas Leben, für die Geschichte, die uns so viel gibt. Danke, dass die Bibel auch so ehrlich ist. Und wir keine hochpolierten Menschen sehen, sondern Gott, du Menschen nutzt, die Stärken und Schwächen haben, die straucheln und fallen, die zuerst ihren Blick wenden, Gott, aber dass du ihnen nachgehst. Und Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Und ich glaube, das ist auch ein heiliger Moment, wenn Menschen hier sind, die von beiden Punkten angesprochen sind. Und ich möchte einfach einen kurzen Moment geben zwischen dir und Gott, dass du ihm dein Herz öffnen kannst. Ich bete für Mut, Entscheidungen zu treffen, wieder zurückzukommen auf den Weg und deinen Blick wieder auf Jesus zu richten. Als wir heute Morgen auch hier gebetet haben, war so der Eindruck, dass Gott eine Salbung schenken möchte. Eine Salbung, seine Perspektive einzunehmen. Dinge zu sehen, wie er sie sieht. Und ich glaube, Gott möchte das heute Morgen bewirken bei einigen. Und uns ein weiches Herz schenken. Die Not der Stadt zu sehen, die Not von Menschen zu sehen. Und den Mut darauf zu reagieren. Dass die Theologie unseres Kopfes in unser Herz fällt. Dass uns Not überwältigt und wir die Antwort sind. So, wenn du das bist, wenn dich das anspricht, wie wäre es, wenn du einfach deine Hand auf dein Herz legst heute Morgen? Ich würde es lieben, dafür zu beten. Jesus, hier sind wir, hier stehen wir vor dir. Und Gott, mein Wunsch, unser Wunsch ist es, deine Perspektive einzunehmen. Und bitte schenk uns dafür ein weiches Herz. Diese Stadt zu sehen, die Not zu sehen, die vielen Menschen zu sehen, die verloren sind. Gott, du liebst die Menschen über alles. Jesus, du hast alles gegeben für uns. Du bist am Kreuz gestorben für jeden Einzelnen. Und ich danke dir, dass wir Träger sein können von dieser Liebe. Dass wir Träger sein können von dieser Hoffnung. Und auch Träger sein wollen. Vielleicht bist du hier und du hast zum ersten Mal von diesem Gott gehört. Von Jesus, der alles für dich gegeben hat. Der dein Retter und dein Herr sein möchte. Dann möchte ich mit der nächsten Frage dir einfach die Möglichkeit geben, eine Entscheidung zu treffen und einen Schritt auf ihn zuzutun. So, wenn du das bist, gib mir noch ein kurzes Handzeichen, während keiner umher schaut. Ich würde es lieben, für dich zu beten. Dankeschön. Ist noch jemand hier, der sagt, das ist mein Schritt? Jesus, danke für jede Hand, die nach oben gegangen ist. Danke, Gott, dass du das Leben füllst, Herr, mit einer Hoffnung, mit einer Zuversicht, mit Liebe, mit Freude, mit Begeisterung über dich und für dich. Danke, Gott, dass Freude im Himmel ist, wenn einer umkehrt. Du bist gut, Gott, dafür danke ich dir.